Electric power is everywhere present in unlimited quantities. I can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas, or any other fuel. This new power for the driving of the world's machinery will be derived from the energy which operates the universe, the cosmic energy.
Herzlich willkommen bei Damals TM, Ausgabe Nummer 99 vom Juli 2024. Und dies ist ein Jubiläum. Am Mikrofon dieses Mal solo der Ayuvo, denn dies ist die 100. Folge. Wir haben ja mit der Nullnummer angefangen. Keine Angst, die richtige Festfolge Nummer 100, dem Dezimalsystem geschuldet, die kommt, die ist schon im Kasten, die muss ich nur noch nachbearbeiten, die kommt in 1-2 Wochen. Da gibt's dann auch Gäste und Hurra und Sekt und alles Mögliche. Aber ich dachte, jetzt, wo wir mal bei 100 sind, schalte ich mal was Besinnliches ein, für euch Hörer, ein bisschen für mich selber und für die Dokumentation und auch für euer Feedback gerne immer, nicht? An Hörerpost mit OE @damals-tm-podcast.de. Ja, wir schreiben 2024. Dieser Podcast ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre alt. Und als wir damals anfingen, meine beiden Mitpodcaster Luis und Steffen und ich im St. Oberholz am Rosenthaler Platz in Berlin, da dachten wir so, naja, wir produzieren mal die nächsten Jahre 100 Folgen und dann haben wir so einen Solitär von Technik, Kulturgeschichte und den stellen wir dann solide ins Internet, damit er nie wieder weggehen möge und immer da ist. Und dann hat man sozusagen mal so eine 100 Folgen Enzyklopädie der Technik und Technikkulturgeschichte und wie alte Dinge uns heute noch beeinflussen, entweder selbst als physisches Ding oder als eine Art, sie zu benutzen, die sich auch bei späterer Technik immer noch fortsetzt zwischen und über die Generationen. Das haben wir zum Teil auch geschafft. Man kann im Übrigen auch diskutieren, ob das jetzt hier wirklich Folge 100 ist. Das lasse ich jetzt mal. Es gab da Meta- und Hausmeisterfolgen und hin und her. Wir halten uns mal an die Nummern und von 0 bis 99 sind halt 100 Stück und 10 Jahre ist ja auch eine Zeit. Von 2014 bis 2024 ist viel passiert. Ich will das hier mal in zwei Teile aufteilen. Erstmal ein bisschen lockeres Plaudern und Selbstreflexion und Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Und dann will ich am Ende mal so einen kleinen, ja, so eine Art Radio-Essay und so eine gewisse strukturierte Betrachtung wagen. In der Hoffnung, dass euch das gefällt. Und wie gesagt, freue mich über jedwedes Feedback. Es gibt dann auch kein Outro danach. Nicht dieser Podcast bleibt so, wie Gott den Podcast geschaffen hat. Er fängt an, Menschen reden miteinander und er hört auf. Ja, und ab und zu gibt's mal Originaltöne, so in ganz seltenen Fällen. Ich erinnere an die Fernschreiberfolge oder so. Ja, ich habe inzwischen dann auch mein 6. Lebensjahrzehnt noch einigermaßen bei guter Gesundheit hinter mich gebracht. Und die wichtigste Nachricht zuerst, es geht also weiter auch nach Folge 100. Folge 101 ist schon geplant. Ich habe auch schon eine Reise in der Pipeline. Welche Folgennummer das dann wird, werden wir mal sehen. Eine kleine Miniserie mal wieder ist in der Vorbereitung. Also es geht schon. Das hängt ein bisschen davon ab, wie meine finanziellen Möglichkeiten und meine Zeit und meine Gesundheit es mir erlauben zu reisen. Denn jetzt so nach Corona habe ich das gemerkt, man muss sich dann schon mal an die Orte und zu den Leuten hinbewegen und zwar durchaus auch mal etwas weiter weg, wenn man jetzt noch Dinge einfangen will, die so sensationell sind, dass man sie noch nicht woanders gehabt hat. Ich hatte da neulich so ein Angebot, dazu hätte ich aber mal eben nach Griechenland fliegen müssen, das habe ich dann doch gecancelt, weil da halt jemand seinen Lebensabend verbringt, der Dinge erzählen kann, die heute niemand mehr erzählen kann. Und das ist ja auch Sinn dieses Podcasts. Dann zunächst mal also danke an euch Hörer, die ihr so brav die Treue haltet. Dieser Podcast ist einer von den kleineren, aber den älteren Podcasts inzwischen. Es gibt gar nicht so viele, die seit 10 Jahren durchhalten mit so, naja, 10 Folgen pro Jahr halt eben. Das passt ja auch gut und war auch ungefähr so geplant. So viel Disziplin hat's also gegeben. Danke für die Treue. Natürlich hat sich die Hörerschaft ein bisschen geändert, aber ich sag mal so, neue Hörer gleichen den Verlust an alten Hörern aus oder das weniger Hören ob des Riesenangebots an Podcasts, die es heute im Vergleich zu vor 10 Jahren gibt. Denn Naja, wir haben immer noch so eine, ich halte das ja nicht nach, also ich habe ja nur meine Serverstatistik und mittlerweile werden Podcasts ja doch auch mal anderswo zwischengespeichert und weiterverteilt. Aber so übliche Podcatcher und meine Serverstatistik und sowas zeigen mir, irgendwo so 5.000 bis 8.000 Stammhörer scheint es zu geben. Und das ist über die letzten Jahre ziemlich stabil. Meist eher so 5.000 statt 8.000, das sind dann so die besseren Folgen. Also die damals TM-Hörer sind auch durchaus ein bisschen wählerisch und laden sich, oder viele laden sich auch gar nicht erst alles runter, sondern gucken erstmal. Und ich setze jetzt mal voraus, dass die sich eine ganze Folge runterladen, die dann auch hören. Es wird auch weiterhin der Webplayer benutzt, also Leute machen das durchaus auch mal unterwegs auf dem mobilen Endgerät ohne Podcatcher. Und dieser Podcast ist ja nicht kommerziell, das wird auch immer bleiben und CC-Lizenz, CC by NCSA. Also ihr könnt ihn auch durchaus mal in euren Sendungen unter Namens- und Quellennennung und so weiter, solange ihr damit nicht kommerzielle Absichten verfolgt, gerne verbreiten. Das ist ja ohnehin so ein Ding, darüber werde ich nachher nochmal sprechen, wie man denn dieses Werk dann so für die Zukunft sichert, wenn ich in statistisch 20 Jahren spätestens diesen Planeten mal verlassen werde. Mal gucken, was dann passiert. Ihr seht schon, so längere Zeiträume regen auch zu langer Reflexion an. Na, ich will euch nicht allzu sehr langweilen. Nachdem ich euch gedankt habe, danke ich vor allem auch meinen beiden Mitstreitern, die immer noch ab und zu dabei sind und mir helfen und die wir uns gegenseitig befruchten. Das sind Luis und Steffen vom Vor100-Podcast, vor100in-einem-wort.de. Wir haben damals gemeinsam angefangen. Die Jungs sind inzwischen also bei 1924 angelangt, denn das ist ja ein Reenactment der Zeit vor und vor 100 Jahren. Auch die beiden so nach 10 Jahren und einer erheblichen Lebensentwicklung, die haben sich also von Mitte 20 nach Mitte 30 weiterentwickelt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Veränderung der Lebenssituation. Sie werden davon berichten. Hört mal bei ihnen rein, wenn ihr das nicht tut. vor100.de. Ja, und wenn man so mehrere Jahrzehnte überblicken kann und mittlerweile weiß, ich kann mich jetzt an längere Zeitspannen meines Lebens erinnern, als ich voraussichtlich noch vor mir habe, dann stellt man auch fest, dass diese Geschichte mit schnellen und langsamen Zeiten ihre Berechtigung hat, von dem die Geschichtslehrer uns früher in der guten alten Schule immer erzählt haben. Wir hatten jetzt erstaunlich ruhige Zeiten, jedenfalls hier in Mitteleuropa einige Jahrzehnte, und jetzt wird das mal wieder so, wie ich es noch aus meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit kenne. Nur wo wir uns abends eine atomwaffenfreie Nacht gewünscht haben und auch sonst Dinge manchmal recht volatil waren. Aber so ganz ruhig war es auch nicht, nicht? Ich erinnere an so Geschichten wie mehrere Finanzkrisen, 9/11, diverse Kriege, eine Pandemie und was dann sonst noch so war. Naja, das Leben ist halt nicht einfach. Trotzdem, es gibt in schnellen und langsamen Zeiten auch so Grundtrends, die vielleicht nicht so schnell wieder weggehen. Seit kurzer Zeit ist das KI-Thema auf eine neue Art aktuell. Ich verweise auf meine Folge zur virtuellen Realität. Das ist immer so ein wiederkehrendes Thema, nicht? Nach einem VR-Sommer kommt wieder ein VR-Winter und so weiter. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Und dann gibt's so Comeback oder Dinge, die irgendwie nicht weggehen oder die immer ein bisschen überbleiben. Da denke ich zum Beispiel an die Cryptocurrencies, Bitcoin und Konsorten. Das hat ja auch seinen Charakter sehr stark geändert, zum Guten und zum Schlechten. Ich bin mal gespannt, was da noch weiter bei rauskommt. Und insoweit bin ich auch motiviert, noch weitere 10 Jahre zu erzählen, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist, so dass man auch dies bisschen besser verstehen kann und vielleicht auch merkt, naja, alles schon mal da gewesen und dann wieder doch nicht. Darauf komme ich auch gleich nochmal ein bisschen strukturierter zurück. Wir leben ja zurzeit auch in Zeiten, wo sich scheinbar Teile der Bevölkerung ausgesprochen reaktant, renitent im Sinne einer Reaktion verhalten. Das hat's auch immer schon gegeben. Ich verfolge die deutsche Innenpolitik so bewusst und mittätig seit ungefähr 1980. Dieses Grundgefühl einer Aufsässigkeit, eines sich nicht ändern wollens oder eines sich überfordert fühlens und der Ablehnung in irgendeiner Form belehrt zu werden und der großen Dünnhäutigkeit, ob irgendwelcher Belehrungsversuche, an die kann ich mich gut erinnern. Das war auch die Grundstimmung von Anfang der 80er Jahre in der alten Bundesrepublik und insbesondere auch die Grundstimmung an meiner Schule, Ich hätte zu der damaligen Zeit wirklich nicht gerne Lehrer sein mögen. Das war alles sehr, sehr, sehr bitter. Und Wiederholungen und Banalitäten gibt's auch in größerem Umfang. Also ich gehöre ja noch zu der Generation, die aufgefordert wurde und dem nachkam, also nachzufragen, wie war denn das in den doch wichtigsten 1000 deutschen Jahren von 33 bis 45 und davor und danach. Kann mich noch erinnern, es fing damit an, dass ich in der 5. Klasse aufs Gymnasium kam. Das war dann so Mitte der 70er Jahre und da war der Zweite Weltkrieg, also 30 Jahre vorbei und wir sollten alle mal unsere Eltern oder Großeltern fragen, was sie denn am 8. Mai 1945 getan hätten. Der Charakter dieses Datums war noch keineswegs so festgelegt. Erst 10 Jahre später, 1985, hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker da mal ein paar wichtige Worte zugesagt. Aber ob man es glaubt oder nicht, zu der Zeit war das durchaus noch ambivalent mit Niederlage und Befreiung und so weiter. Waren ja noch alle dabei. Und es konnten sich nicht nur Leute ans Kriegsende erinnern, sondern auch, wie das alles mal angefangen hat. Und ich erinnere mich noch gut an die ältere meiner beiden Omas. Die hat das in ihrer relativ einfachen Arbeitersprache als seit frühester Jugend gelernte und aktive Sozialdemokratin relativ trocken immer so kommentiert. Und was mir aufgefallen ist, woran ich jetzt ab und zu mal denken muss, auf der rechten politischen Seite war es auch damals so, dass das so die Unzufriedenen, aber vor allem die zu kurz gekommenen, in jeder Beziehung die Menschen aus der zweiten Reihe und die sich missverstanden und benachteiligt und in ihrer Genialität verkannt fühlenden häufig waren, die die größten Übeltäter wurden. Und das gehört zur historischen Wahrheit auch dazu. Das waren nicht nur die Rechten, sondern auch die ganz Linken, die damals von Stalins Sowjetunion beeinflussten Kommunisten waren da auch keine Engel und die großen Funktionäre flohen in die Sowjetunion und bei den kleinen Funktionären fand man gar nicht so wenige 2 Jahre später in irgendwelchen Nazi-Strukturen wieder. Oma kann's bezeugen. Anekdotisch aber immerhin. Ich kann mich auch noch erinnern an eine alte Dame, mit der ich zusammen als junger Mensch im Stadtrat meiner damaligen Heimatstadt saß, die mir auch so erzählte, wie so in 30er Jahren, wie sie sich ausdrückte, so das Unterste nach oben gekehrt wurde und der Schmutz und der Bodensatz der Bevölkerung, wie sie sich ausdrückte, zum Teil das Sagen bekam und wie tragisch das zum Teil war, sich so in Hausmeistermanier irgendwie schikanieren lassen zu müssen. Mir fällt gerade der Autor nicht ein. Es gibt jedenfalls 2 Buchtitel in dem Zusammenhang. Das erste Buch heißt Februar 1933 oder auch nur Februar 33. Da geht's halt darum, was Leute eigentlich gemacht haben, kurz nach der sogenannten Machtergreifung. Die wurde ja später so genannt. Erstmal wusste fast niemand, was los war. Und der hat ein zweites Buch geschrieben, nämlich das heißt Marseille 1940, wenn mir bloß der Name einfiel. Na, ihr werdet es ergoogeln können. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die Jungs von vor 100 so weit gekommen sind. Was sie im Jahre 2033 machen, wenn sie dann bei 1933 angekommen sind, wissen sie im Moment noch nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht erlebe ich das ja auch noch. Ja, schnelle Zeiten hat es davor ja auch schon gegeben. Ne? Also auch in diesem Podcast wurde ja eifrig beleuchtet, so in den Folgen Geld 1 bis Geld 4, wie das so mit Währung und Inflation war. Und wie plötzlich alles sehr schnell und sehr dezentral wurde, so in den sogenannten goldenen 20ern, die dann auch kurz waren. Daran muss ich manchmal denken, wenn ich jetzt so die letzten 10 Jahre Revue passieren lasse und wie langsam und wie schnell manche Dinge geworden sind. Und wie aus einer relativ konfliktarmen eben eine konfrontative Zeit wird, so ganz langsam. Das ist ja, hat ja erst angefangen. Denn auch das glaube ich gut erinnern zu können. Also es war früher noch viel mehr Gewalt auf diesem Planeten, auch in der Gesellschaft, auch in Deutschland, auch in den Institutionen, den Schulen, den Betrieben und so weiter. Glaubt man nicht, war aber so. Mal gucken. Es muss nicht alles fürchterlich schlecht werden, im Gegenteil. Zwar habe ich ab und zu das Bauchgefühl, dass die Scheiße den Ventilator erreicht, wenn ich mich nicht mehr wehren kann, also so in 20 Jahren. Andererseits denke ich auch, dass so in 20 Jahren, wenn unser einer demografisch dann doch langsam mal abtritt, sich möglicherweise ganz viele Dinge vielleicht auch ganz schnell ändern und sicherlich nicht nur zum Schlechteren. Denn auch die Klima, Frage lehrt uns ja, dass es einen Elefanten im Raum gibt. Und der Elefant heißt letzten Endes auch 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die dieser Planet immer schwerer hat zu ernähren, schon gar, wenn sie alle unseren sogenannten Lebensstandard hätten in materieller Hinsicht. 4 oder 5 Milliarden könnte der Planet wahrscheinlich besser vertragen. Insoweit könnte demografischer Wandel auch eine Chance sein. Denn was wir mal nicht hoffen wollen, ist, dass globale Interessengruppen daran gehen, gewaltförmig den Kampf um die Ressourcen zu eröffnen. Das könnte schlimmstenfalls dazu führen, dass nicht 4 oder 5 Milliarden, sondern eher so 0,4 Milliarden Menschen überbleiben, nachdem der Kampf zu Ende ist. Wir werden es sehen. Solche Szenarien gab es ja früher auch öfter mal. Ich kann mich noch gut erinnern, es gab so, naja, wie soll ich sagen, oberflächliche, nicht ganz ernst genommene Zivilschutzübungen. Was machen wir denn, wenn so der Dritte Weltkrieg ausbricht und so? Und so richtig atomsichere Schutzeinrichtungen für die westdeutsche Bevölkerung gab es nur für einen Prozentbruchteil. Und unsere Politik- und Gemeinschaftslehre, Kundelehrer, mussten uns dann erklären, ja, liebe Leute, das mehr hat auch keinen Sinn, denn das 1% der Bevölkerung, was den Dritten Weltkrieg nach ein paar Monaten überlebt, wird das sein, was man dann noch irgendwie ernähren kann. Wenn die halbe Bevölkerung überlebte, wäre für die sowieso nicht genug da, also braucht man auch gar nicht so viele Bunker zu bauen. Das war übrigens eine Sicht, die meine schon zitierte Großmutter, die den Zweiten Weltkrieg als Zivilschutzwart mitgemacht hat, mir auch erzählt hat. Die gab noch so praktische Tipps, wie man so im Falle eines Bombenangriffes aus einer Stadt flieht und was man alles dabei haben müsse. So nach dem Motto, bevor du um eine Straßenecke gehst, halte mal eine Zeitung um die Ecke und guck, ob sie anfängt zu brennen, denn der Wind, der da weht, könnte 400 Grad heiß sein. Naja, was Oma noch wusste. Okay, ich will mal nicht so viel abschweifen und vor allem nicht so pessimistisch werden, sondern mal ein bisschen erzählen, was aus heutiger Sicht wahrscheinlich momentan der Sinn des Ganzen ist, was ich hier mache und was der Sinn in der Zukunft sein soll und was der Sinn sein soll, wenn es dann mal in irgendeiner Form fertig ist. Wollen wir mal gucken. Kommen wir denn also zum Hauptteil. Meine Motivation, dies alles mal anzufangen, war am Anfang relativ gering. Ich hatte mich schon 2005 mit Podcasting beschäftigt, kannte auch persönlich so zwei Pioniere, Philipp Banse und Tim Pritlaff, Grüße gehen raus, und habe in dieser sich entwickelnden deutschen Podcast-Blase dann irgendwann nicht mehr widerstanden, als man mir so 8, 9 Jahre später dann mal antrug, jetzt bitte auch mal zu podcasten. Das war so ein bisschen die Zeit, wo man in gewissen Kreisen erst existierte, wenn man einen Podcast hatte, so wie man irgendwann mal erst eine Existenzberechtigung hatte, wenn man denn einen Blog hatte. Und naja, dieses Geschichts- und damals TM-Thema hat mich schon immer interessiert. Nicht so sehr aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive, aber aus diesem Effekt heraus, den ich sehr früh wahrgenommen habe, dass wir eben nicht nur technische Dinge erfinden, dass sie sich verbreiten, dass wir sie benutzen, sondern dass auch nach ihrem Verschwinden oder in dem Moment, wo sie nicht mehr so oft gebraucht werden oder technisch überholt sind, die Gebrauchsweisen sich dennoch erhalten. Das kann man auch manchmal ganz praktisch noch sehen. Vielleicht erinnern sich die Älteren noch an die ersten iPods, so diese Apple MP3 Player, die einfach wesentlich besser waren, als es davor gab. Und die hatten als Bedienung so eine Drehscheibe. Denn damals war Drehscheibe und Telefon noch durchaus zwar total überholt, aber noch fast jedem bekannt. Und heute, wenn man so auf Veranstaltungen des Chaos Computer Clubs die Jungs von der Chaosvermittlung sieht, wie sie mit ihren alten Feldtelefonen hantieren, so mit Kurbel und Wählscheibe, da ist das für die Kinder total faszinierend, aber regelmäßig so ab Tag 2 haben die Kinder die Vermittlung dann übernommen und das ist ja auch ganz schön. Spielerischer Umgang mit Technik, das soll ja auch so sein. Ich habe technikfeindliche Zeiten erlebt, also die 70er und 80er Jahre waren auch zum Teil künstlich angstbesetzt, nicht, wie wir heute so, wo wir mehr über die Wirkung von Propaganda wissen und spüren, deutlich nachvollziehen können. Das ist nicht immer alles gut gegangen und ich hielt mich so für einer von den Vernünftigen, was ich bis heute tue, mit aller Überheblichkeit, die das natürlich impliziert, aber die ersten 60 Jahre ist damit ganz gut gegangen. Und dann ist natürlich auch diese Mitmachmotivation und das mit anderen zusammen was machen so ein ganz tolles Ding. Und mich mit Leuten, die irgendwas richtig gut können oder irgendwas erzählen können, was kaum ein anderer erzählen kann, mit solchen Leuten umzugehen, das macht mir Spaß. Und das ist eine weitere Motivationsquelle gewesen. Ich habe dann mit verschiedenen Gästen und auch einigen Stammgästen bis heute immer mal Formate ausprobiert. Und die damals TM-Hörer geben sparsam Feedback, aber sie geben sehr gutes Feedback. Nicht nur inhaltlich überwiegend sehr gut, also so wertungsmäßig, sondern auch tatsächlich sehr gutes Feedback im Hinblick auf die Brauchbarkeit im weitesten Sinne. Ja, wie soll es nun weitergehen? Naja, es wird sicherlich Erweiterung des Sinns dieser Sache in der Zukunft geben. 10 Jahre kann ich das vielleicht noch machen. Dann gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Andere könnten es weitermachen. Man kann das ja auch noch ganz anders crowdsourcen oder open sourcen. In 100 Jahren wird es wahrscheinlich nicht mehr da sein. Vielleicht auch schon vorher. Man weiß ja nicht, wie sich das mit diesem Internet entwickelt. Also Aufruf an euch alle, werde ich auch nochmal wiederholen. Speichert das ab. Auf der Homepage findet ihr extra eine Download-Sektion, wo man relativ einfach, das kann man dann auch skripten, sich sämtliche Folgen runterladen kann und tut die irgendwo hin, wo ihr glaubt, dass die gut überleben. So auf euren hoffentlich vorhandenen dezentralen Backup-Platten irgendwo, die man bei Freunden, Bekannten, Oma, Opa, sonst wo hinterlässt. Aber auch an Stellen in diesem Internet und auf irgendwelchen Servern und File-Sharing-Servern, sodass einfach möglichst viele Kopien physisch irgendwo vorhanden sind. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Idee. Und das wäre etwas, was ihr Hörer beitragen könntet zu diesem Podcast. Einfach dafür sorgen, dass der nicht nur sich verbreitet im Sinne von, dass er neue und mehr Hörer bekommt, sondern auch, dass er einfach resilienter wird und zugreifbar. Also wie gesagt, der Lizenz nach könnt ihr da alles mitmachen, könnt Mirror-Seiten aufbauen, könnt auf euren Seiten irgendwo verweisen. Hier übrigens mein persönliches damals TM-Archiv. Warum nicht? So fürchterlich große Mengen an Daten sind es ja nicht mehr und Speicher ist ja heute auch kein Problem mehr. Tja, also Bewahrung von Podcasts, möglichst dezentral, das dürfte ein Thema sein, von dem ich glaube, dass das noch viel aktueller werden wird. Das hat auch wieder was mit der Demografie zu tun. Ich gehöre zu diesen, ja je nach Definition, Boomer oder Generation X Leuten, die einfach pro Jahrgang doppelt so viele sind in unserer Gesellschaft wie die Jahrgänge von heute. Und das wird natürlich Auswirkungen haben, wenn wir inaktiver werden, weniger werden und irgendwann ganz einfach verschwinden. Dann natürlich auch Ressourcen freimachen. Nicht nur, indem wir Ressourcen vererben, sondern einfach, indem wir auch weniger verbrauchen. Ja, was uns bevorsteht, nun ja, Voraussagen sind schwer, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, aber wenn man jetzt die letzten 10 Jahre sich ansieht und versucht bis 2034 zu extrapolieren, dann denke ich mal, kann man schon ein paar Linien sehen und wagen, diese fortzuschreiben, also konfrontativere, dezentralere, schnellere Zeiten mit mehr Überraschungen sind sicherlich da, neue Ressourcenknappheiten, aber auch Ressourcenquellen. Ich denke, da an die Energie werden sich erschließen. Da wird auch ganz viel mit passieren. Wir haben ja auch in diesem Podcast immer mal wieder beleuchtet, wie zum Beispiel neue Energiequellen die Gesellschaft ganz stark verändert haben. Auch mit technischen Artefakten oder man konnte an technischen Artefakten sehen, was sich alles verändert hat. Was uns also bevorsteht, ist nach meinem Gefühl auf jeden Fall nicht nur Negatives, im Gegenteil. Also ich bin von einem unerschütterlichen, nicht nur Kantschen Pflichtoptimismus, ich betreibe ja auch ein bisschen Technikphilosophie, sondern tatsächlich, ich habe nicht das Gefühl, dass alles ganz fürchterlich ist. Es geht jetzt als alles etwas schneller und wer jetzt entscheiden kann und wer jetzt rechtzeitig die richtigen Entscheidungen trifft, der wird sicherlich sich viele Vorteile verschaffen können. Und da gibt es vielleicht auch etwas, was man so als jetzt älterer Mensch den etwas jüngeren Menschen vielleicht mitgeben kann. Und das will ich auch mal ein bisschen versuchen. Nicht im Sinne von, ich gebe dir einen guten Rat, mein junger Freund, mach so und so, sondern indem ich etwa diesen Podcast mache, wo ich erkläre, wie es kam, so dass es ist, wie es ist, so dass sich Leute selber aufgrund dieser Datenpunkte ihre Meinung auch mitbilden können. Dieser Aspekt des immer schon mal da gewesen, den müssen wir auch noch beleuchten. Also, was ist und warum gibt es den Podcast Damals TM? Naja, das wird sich immer wieder neu herausstellen. Alles schon mal da gewesen hängt zusammen mit der Frage, Geschichte wiederholt sich, nicht, Punkt. Es gibt alte Kriege und neue Kriege, die Militärs bereiten sich immer auf die neue Auflage der alten Kriege vor und dann kommen ganz neue. Siehe unsere Drone Wars jetzt gerade in Osteuropa. Und so ist es auch mit der Technik. Ja, also wir haben diverse Male erlebt, wie zum Beispiel Virtual Reality gefailt hat und bereiten uns auf den nächsten Fail vor. Aber vielleicht klappt es ja plötzlich mal. Und wie es mit Plänen immer so ist, wie sagt ein schrecklich naiv katholischer Freund von mir immer so gerne, wenn du Gott lachen hören willst, dann mache einen Plan. Da ist ein bisschen was dran. Und Technik und Gesellschaft, es gibt ja so das Bonmot von der Vergeblichkeit technischer Lösung für soziale Probleme. Das teile ich nur bedingt und nur zum Teil. Also technische Lösungen können vielleicht nicht ursächliche Heilung für soziale Probleme sein, aber sie können Ausdruck von einer Lösung oder zumindest einer Mitigierung solcher Probleme sein. Insoweit gehören Technik und Gesellschaft sehr stark zusammen und auch das Chaos, was daraus entsteht, in vielerlei Hinsicht, gehört für mich mit dazu. Im technikphilosophischen Sinne, ich verweise auf die einschlägigen Episoden, wo ich ein bisschen erkläre, was ich in dem Bereich mache. Im technikphilosophischen Sinne geht es also um Technikfolgeabschätzung, nicht so sehr politisch oder juristisch gar, sondern tatsächlich in dem Versuch, den Technikgebrauch zu interpretieren und daraus nicht so sehr zu schließen, was früher mal gegolten hat, sondern versuchen rauszufinden, was wahrscheinlich immer gültig sein wird in dieser Hinsicht. Und das ist ja auch ein wissenschaftlicher Ansatz neben der Falsifizierung und so weiter, der wichtig ist dabei. Also Technikfolgeabschätzung im philosophischen Sinne ist auf jeden Fall ein Thema, was hier auch weiter zumindest implizit betrieben werden soll. Und dann habe ich als Überschrift stehen, ihr, wer immer ihr Hörer so seid, also die Hörer scheinen mir so zum guten Teil ja deutlich jünger zu sein als ich selber. Ihr solltet uns Alten gut zuhören. Es gibt ja auch Hörer in meinem Alter und noch ältere, die auch mit großem Vergnügen immer Dinge hinzuliefern. Naja, das haben die Alten immer gesagt und zwar mit wechselndem Erfolg. Siehe das oben Gesagte zur Wiederholung von Geschichte. Die Geschichte selbst wiederholt sich nicht, aber möglicherweise wiederholen sich Prozesse in der Geschichte. Die Frage ist, ob man das rechtzeitig merkt und ob man selber das Gefühl hat, dass die Dinge gerade sehr schnell voran oder auch zurückgehen. Nicht? Auch das ist ja wichtig. Der Fortschritt ist ja auch keine lineare Veranstaltung, sondern es gibt ja auch mal Zeiten schnellen und langsamen Fortschritts und gelegentlichen Rückschritts. So ist das nun mal. Wie gesagt, Angst habe ich nicht. Ich kann ja über wenige Generationen hinweg durch die Erzählung meiner Vorfahren immerhin so knappe 200 Jahre Technik-Kulturgeschichte überblicken. Ja, ja, liebe Freunde, der ältere meiner Großväter berichtete mir, wie ihm als ganz kleinem Jungen ein uralter Greis vorgestellt wurde, der noch gegen Napoleon gekämpft habe. Da kann man sich das ja mal hochrechnen. Also es ist erstaunlich, wie viel Zugriff man dann doch hat, wenn man so auf Oral History, wie das Neudeutsch heißt, zugreifen kann. Macht das also, wenn euch das interessiert. Angst habe ich deswegen nicht. Ich meine, es ist zwei Generationen vor mir war es Bestandteil der üblichen Lebensbiografie, so dreimal, wie man so sagt, neu anzufangen. Und die hat natürlich auch einen gewissen Survivor-Bias. Also die unerschütterliche Nachkriegsgeneration war deswegen unerschütterlich, weil das die Überlebenden waren. Viele haben es natürlich nicht geschafft, muss man auch klar so sehen. Das könnte uns auch wieder bevorstehen, wenn man zum Beispiel an die Auswirkungen des Klimawandels denkt. Wir werden es sehen oder ich werde es wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber es ist zumindest in einer naheliegenden Zukunft damit zu rechnen. So oder so. Ja, Alle haben es also damals nicht geschafft, es tun sie auch so nicht. Wir werfen Lose in die Trommel und das wirklich Wichtige im Leben kann man, ja ja, liebe Kinder, bekanntlich sowieso nicht planen. Nicht Gesundheit, Krankheit, Liebe, Tod und die sonstigen Zufälle, die übersteigen meistens die Auswirkungen der Planungsentscheidung, die wir so treffen. Überhaupt Umgang mit Veränderung ist ein wichtiges Thema. Auch das kann man an technischen Artefakten sehr gut festmachen und kann daraus Geschichten erzählen. Wie ein gesunder, ein produktiver, ein sinnvoller, ein individuell und kollektiv und gesellschaftlich sinnvoller Umgang mit Wandel aussehen kann. Und als alter Ökonom muss ich übrigens sagen, bei allen individuellen Härten eine, wie man heute so sagt, disruptive Veränderung in einer wirtschaftlichen Branche ist natürlich immer auch eine Chance gewesen auf für Leute, die die Veränderung richtig antizipiert haben. Also es gibt immer auch Chancen, so schlecht die Sache für den Einzelnen im Moment auch aussehen mag. Ja, ein bisschen zurück zum Thema. Was habe ich gemacht, was möchte ich machen? Also anekdotisch Ressourcen schaffen, Ressourcen, die eine längere Zeit überdauern. Wir waren beim Thema Speichern des Ganzen, erklären, wie es kam. O-Töne sichern, das habe ich mir vorgenommen, soll mehr werden. Das ist ein bisschen eine Frage von Reisezeit und Reisekosten. Also ich werde hier weiterhin nicht um Geld betteln, aber wenn ihr womöglich gegen Rechnung diesen Podcast mal substanziell unterstützen wollt, dann sprecht mich an, auf diversen Kanälen geht das ja. Vielleicht finden wir da eine Lösung. Denn so eine Recherche- und Reportagereise, die bleibt nur noch knapp dreistellig angesichts der Kosteninflation, die es zurzeit so gibt. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja, Zweck und Nutzen werden sich, wie gesagt, gegebenenfalls herausstellen und immer mal wieder ändern, explizit und implizit. Und ich werde einfach versuchen, das, was ich erlebe, erlebt habe und was andere mir erzählen, in eine Perspektive zu stellen, wie man ja auch sein Leben versuchen soll, in eine Perspektive zu stellen, um glücklicher und zufriedener zu leben. Und da wir alle ja bald vergessen sein werden, nicht, auch wenn man es geschafft hat, was weiß ich was, 20 Jahre Bundeskanzler gewesen zu sein und ganz große Dinge vollbracht hat, dann ist das in der 100-Jahres-Perspektive vielleicht noch der Dreizeiler im Nationalen Deutschen Geschichtsbuch, soweit es das dann noch gibt. Also man muss schon außergewöhnlich gute oder extrem böse Dinge veranstaltet haben in seinem Lebenswerk, wenn man für längere Zeit in Erinnerung bleiben wird. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen vermessen, danach zu streben. Aber man kann ja vielleicht was hinterlassen. Und wenn man sich, so wie ich, jahrzehntelang nun also bemüht, der Nachwelt einen Wissensschatz und einfach Zeitzeugen und Originaltöne und Betrachtungsweisen auf Technik zu hinterlassen, dann kann das ja mal sehr, sehr sinnvoll sein. Ich werde mich auch mal drum kümmern, dass mal die ersten 100 Folgen schon mal in irgendwelchen offiziellen Archiven landen. Wenn die Kollegen aus der Bibliotheksbranche da Ideen haben, immer her damit, schreibt mir eine Mail oder benutzt die üblichen Messenger, auf denen ich ja auch vertreten bin. Ja, nicht Datenträger, das wird sich ja dann auch herausstellen. Ich war neulich auf einem Vintage-Festival für alte Spielekonsolen und sonstige sehr alte Computertechnik. Da hätte ich super Folgen machen können, es gab aber keinen leisen Ort in diesem riesengroßen Raum, wo das stattfand, weil die alte Technik ordentlich Namen gemacht hat und wir haben dann auch lieber damit gespielt sozusagen. Ja, und da habe ich mal wieder eine 8-Zoll-Diskette mit irgendwie 360 KB Daten befüllt und solche Geschichten. Und interessanterweise hätte ich nicht gedacht, so eine 50 Jahre alte Magnetschicht war tatsächlich noch brauchbar. Und es gab auch noch genügend Original-Hardware für alles andere. Und Disketten werden ja immer noch hergestellt. Denn wie das eben so ist, auch wenn sich 90% der Technik ändert, es bleibt halt immer was zurück. Und so werden auch Lochstreifen und Disketten sicherlich noch geraume Weile ihr Leben fristen. Das ist auch wieder ein Beispiel einfach. Ne? Datenarchäologie wird sicherlich auch ein Zukunftsfach sein. Also wer da was kann an der Front, der sollte mal zusehen, dass er sein Wissen und einen Teil seiner Sammlung weitergibt, damit das auch in 20, 30, 50 Jahren zumindest noch möglich ist, auf Daten zuzugreifen. Formate werden weiter ausprobiert. Es gibt Stammgäste, die immer mal wechseln. Miniserien werden gemacht. Exkursionen, wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, schreibt mir eine Mail. Aber auch so Einstellungsweisen, die mit Generationen zu tun haben. Ich denke so an die Folgen zum Thema Automobil damals. Das, ich weiß gar nicht wer, irgendein Freund von mir sagte das neulich, ihm fiele so auf oder so als Erklärung, warum die Autoindustrie so massenweise Radar- und Fahrassistenten aller Art in die Autos einbaue. Da sagte er so, naja, das ist vielleicht auch dafür da, damit die 80-Jährigen von heute immer noch Auto fahren können, wie mit 60 oder 50. Und man sich diese Kundengruppe sozusagen bis kurz vor der Urne erhält. Könnte möglicherweise sein. Denn klar, Menschen, für die die individuelle Fortbewegung mittels Automobil, welchen Antriebs auch immer, sozusagen essentieller Bestandteil des Lebens sind, ist, die wird wahrscheinlich auch daran festhalten wollen. Und ich bin auch noch nicht davon überzeugt, ob sich da sehr viel dran ändern wird. Ich glaube, der Wunsch, den eigenen Aktionsradius physisch zu erweitern, der ist bei uns Menschen seit frühester Vorzeit ein bisschen hart gecodet. Da werden wir, glaube ich, nicht von wegkommen. Aber man wird sehen. Ich bin ja mal gespannt. Ich warte übrigens immer noch auf die ultimativen Eisenbahnerfolgen. Es gibt eine große Eisenbahnerbubble, aber irgendwie hat die nicht zu mir hergefunden bisher. Vielleicht passiert das ja bald noch. Ja, Wunsch nach mehr Radius ist dem Menschen eingebaut. Auch interessant, ich bin jetzt 2 Jahre über dem Medianalter der deutschen Wahlberechtigten. Also es gibt so grob gesagt so 50% ältere und 50% jüngere von mir aus gesehen, die irgendwie wählen. Ich bin ja auch jedes Mal seit Jahrzehnten als Wahlvorsteher tätig im Dienst der Demokratie. Und allein dieser Umstand, der wird noch 20, 30 Jahre wirken. Wenn ihr also jetzt in einem Alter seid, wo ihr sagt, die nächsten 20, 30 Jahre sind so der Kernzeitraum meines Lebens, dann guckt darauf, überlegt euch, welche Änderungen da längerfristig anstehen, wo ihr profitieren könnt, findet euch auch damit ab, dass ihr mit uns alten Säcken irgendwie kommunizieren müsst, uns irgendwie womöglich buchstäblich am Leben erhalten müsst oder was auch immer, denn falls wir nicht in autoritäre Zustände absacken, werden wir ja an der Urne, also an der Wahlurne und dann später an der richtigen, sehr starken Einfluss haben auf die Gesellschaft in der einen oder anderen Form. Und das kann schon sehr, sehr wichtig sein. Und ob, die bewusste Materie den Ventilator erreicht, wenn wir weg sind oder vorher oder nachher, das wissen wir nicht. Das muss auch nicht unbedingt so kommen. Das kann auch alles sehr, sehr langsam passieren. Aber Belastung wird schon geben für alle Seiten. Und für diejenigen, die jetzt so 20 sind, denkt immer dran, die über 50-Jährigen noch nicht, aber die über 60-Jährigen, die sind eure Verbündeten. Ja, die noch was gerissen kriegen, aber schon ein bisschen länger dabei sind. Sprecht die an und verbündet euch mit denen. Da könnt ihr manchmal Veränderungen anstoßen, die 40-Jährigen oder 50-Jährigen aus Interessensgründen lieber noch nicht so gerne sehen würden. Das muss man auch erstmal lernen. Und wie gesagt, wir Alten werden euch Jungen ja auch so einiges an Ressourcen und Ressourcenverfügungsmacht hinterlassen. Das dürfte euch auch erheblich weiterhelfen. Es hat halt eben Vor- und Nachteile, halb so viele zu sein im Vergleich zu den älteren Generationen. Wie gesagt, von dem Elefant im Raum von 8 Milliarden Menschen auf der Welt und einem Planeten, der vielleicht mit weniger Bevölkerung besser klarkäme, von diesem Elefant im Raum habe ich gesprochen. Böse Lösungen sind möglich, aber auch viele gute, und die haben auch was mit Technik zu tun, und da sollten wir unverdrossen dran weiterarbeiten, finde ich. Und wir sollten verstehen, wie wir ticken, die Alten, die Jungen und die dazwischen, und irgendwie damit umgehen. Nicht die Kommerzialisierung von Informationen, von sozialen Beziehungen, die wir ja als internetaffine Menschen der Frühzeit lange thematisiert haben, ist da wichtig. Die Gefahr des sogenannten Populismus, den gab es übrigens auch immer schon, alles schon mal da gewesen. Definitionen von Fortschritt sind auch verschieden. Ich erinnere anekdotisch an so kleine Themen und Beispiele, die auch schon mal Thema im Podcast waren. Einführung von Tabakrauchverboten, Einführung von Sicherheitsgurten im Automobil, Einführung von Tempolimits auf Fernstraßen oder auch Veränderung gesellschaftlicher Rollenbilder. Ich verweise immer auf YouTube auf die altertümlichen meistens Kinowerbespots für allerlei Hilfsmittel. Googelt mal Frauengold, mehr sage ich jetzt erstmal nicht dazu. Wir sind schon relativ weit gekommen. Das führt mich zu einem weiteren wichtigen Thema. Denn wie soll man eigentlich über die Vergangenheit reden und wie das damals so war und wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist? Wenn es so Dinge sind, die wir heute nicht mehr haben wollen und auch gerne aus unserer Wahrnehmung und womöglich Sprache eliminieren wollen. Es wurde ja nicht nur nicht gegendert, sondern noch ganz anders geschlechterspezifisch differenziert. Nicht Frau und Fräulein, da durfte man sich nicht vertun. Nicht ein Fräulein als Frau anzusprechen, war genauso beleidigend wie umgekehrt. Und auch so den Altersrassismus, soll man den aus heutiger Sicht ins Damals projizieren oder soll man berichten, wie es damals war? Nicht? Beispiel das N-Wort, also in der ersten Klasse und der zweiten Klasse wurde uns dann noch von der Frau Lehrerin beigebracht, dass das eben Neger heißt und nicht irgendwie Kanacke, Schwatten oder sonst irgendwas. Naja, also es gibt Fortschritt, aber man muss das eben wirklich sich genau überlegen, ob man hier geschichtswissenschaftlich herangeht, geschichtspolitisch herangeht, dabei darzustellen, wie es war, nicht mit den Maßstäben von heute. Das ist dann der nächste Schritt, der ist außerhalb der Geschichtswissenschaft. Wichtig finde ich, die Innenperspektiven zu zeigen. Also wie sah das damals von innen aus, wenn man zum Beispiel einen Ferneisenbahnzug benutzt hat? Wie sah das von innen aus, wenn man ein Postamt betreten hat? Und auch reaktionäres, faschistisches, auch rassistisches gehört auf jeden Fall dazu und soll auch nicht ausgespart bleiben, meine ich. Und da muss man einfach Sprachkonventionen finden, die es möglich machen, sich zurückzuversetzen und darauf zu schauen und daraus zu lernen, wie es weitergeht. Denn irgendwas bleibt immer zurück. Ich erinnere an Brechts Radiotheorie, an moderne Medientheorie, an Technikgeschichte, Stichwort Faxgerät und so weiter. Ja, wer ist wir? Weiß ich nicht. Ich habe ein gewisses Bild von meinen Hörern. Das wird sicherlich nicht vollständig und nicht immer rechtweisend sein. Ich wollte noch auf so Elitismus eingehen. Also der Anspruch sozusagen, wenn nicht zu wissen, dann zumindest die Mittel zu haben, in Erfahrung zu bringen, wie Technik wirkt. Das geht unvermeidlich, wie bei vielen anderen Kompetenzen, damit einher, sich zumindest in diesem Kompetenzbereich für mit einem Vorsprung ausgestattet zu halten. Das ist eben so. Und Fortschritt drückt sich ja auch so aus. Ich erinnere an eine der allerersten damals TM-Folgen zum Zeppelin, das erste Crowdfunding, was mir bekannt geworden ist. Da sieht man eben, was möglich ist und wie Veränderung sich auch in Technik ausdrücken kann. Ich finde, das Wichtigste ist, dass wir die Möglichkeit von alternativen Lebensentwürfen, alternativ es in anders als heute meistens, dass wir die Möglichkeit von alternativen Lebensentwürfen und ihrer Verwirklichung verteidigen. Nicht irgendwie verlangen, dass alle das jetzt machen müssen. Da gibt es verschiedene Wünsche. Die Menschen sind verschieden, das ist wahrscheinlich auch gut so. Das denkt man nicht gleich, ist aber so, der Fortschritt. Ja, und als alter Ökonom, mittlerweile wirklich alter Ökonom, ich verweise drauf, nicht it's the economy, stupid. Ja, genau. Das muss ich sagen, startet mich auch mit meinem gewissen Optimismus aus. Überall, wo Knappheitsrelationen an Dingen, an Gütern, an Dienstleistungen, an Ressourcen da sind, da gibt es auch einen Markt. Der ist mehr oder weniger perfekt, mehr oder weniger stark verzerrt, mehr oder weniger gewaltförmig und was nicht alles, aber es gibt ihn. Und man kann damit Dinge erklären und manipulieren. Gerade die Ökonomenzunft hat sich ja nun in den letzten Jahrzehnten in Teilen auch ausreichend um ihren guten Ruf gebracht. Im Kantschen Sinne, was dürfen wir hoffen? Ja, wir dürfen auch auf Technik hoffen, das glaube ich schon. Auch auf technische Lösung. Auch auf technische Lösung. Änderung und Demografie wie oben, Grundkraft von Veränderung, damit müssen wir nicht nur rechnen, darauf dürfen wir rechnen. Ja. Da wird auch eine Menge passieren, also Kinder, die heute 10 Jahre alt sind, werden als 40-Jährige enorme Chancen und enorme Verantwortung haben, eine ganz andere Gesellschaft zu gestalten. Und wie viel Klimaressourcen, wie viel Nahrung, wie viel Platz, wie viel Raum da ist, wird man dann sehen. Und hoffentlich können wir ohne Gewalt und ohne Kampf darum genügend für alle schaffen. Es gibt also nicht nur WTF-Momente, sondern es gibt auch Grund für Optimismus. Wir werden einander brauchen, die U50, die U30 und die dazwischen. Und wie gesagt, die Alten sind auch eure Verbündeten und ich versuche insoweit auch, wo ich jetzt nun wirklich ins höhere Alter langsam eintrete, ein guter Alter zu sein. Hoffen wir also, frohgemut. Helft mit, 1A-Hörer gerne wieder. Was bleibt, ist nicht viel, aber doch. Unterstützt mich, unterstützt diesen Podcast, verbreitet ihn, archiviert ihn, hebt ihn gut auf, gebt Feedback, kommt mit Ideen, vermittelt Menschen, die was zu erzählen haben, was in diesem Podcast passt. Ich mache zur Not auch Hausbesuche. Das soll's gewesen sein. Vielen Dank. Wir schreiben den Sommer des Jahres 2024. Bis bald und auf die nächsten 10 Jahre. Euer Ayuwo.